O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, über uns. Sieh unser dürres Land, hör unser Schreien, nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron, gieß aus in unser Land den Lebensstrom. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, O Herr, über uns.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer ganz salbungsvollen Folge von Ausgeglaubt. Wir sind heute nah am Wasser, gell Manu?
Wir sind nah am Wasser gebaut, genau. Ich sehe ja auch, du hast schon deine Badekappe montiert hier.
Natürlich. Und die Schwimmflügel.
Nee, Scherz beiseite.
Und deine Badeente.
Ja, Scherz beiseite. Das ist ein Song, den wir heute besprechen, der sich tatsächlich um diese Metapher des Wassers herum gebildet hat. Ein Song von einem Musiker, den wir letztes Mal schon zur Sprache gebracht haben. Ich habe dann gemerkt, du hast ja eigentlich letztes Mal Albert Frey, den Texter und Komponisten dieses Liedes, schon sehr weitgehend vorgestellt.
Ja, weil der natürlich mit dieser ganzen Feiert Jesus-Reihe zusammenhängt.
Ja, genau.
Und da hat unser Lied, das wurde ja dort publiziert. Aber jetzt sind wir schon wieder bei Albert Frey. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein paar Infos geben.
Ja, also der ist Baujahr 1964, kommt aus Ravensburg oder aus der Nähe von Ravensburg und hat sich da etabliert als Sänger, Songwriter, als Musikproduzent auch, ist er eben sehr einflussreich geworden im deutschsprachigen Raum, kommt aus einem katholischen Hintergrund, katholisch-charismatische Erneuerung eigentlich, und hat bei dieser christlichen Rockband Ephata mitgesungen. Das finde ich übrigens auch witzig. Martin Pepper hat ja, wir werden ja nächste Woche das Gespräch mit ihm veröffentlichen, und das darf ich schon vorweg sagen, er hat ja dann gestanden in einer Band oder einer Lobpreisformation namens Freudenöl mitgespielt zu haben.
Ja.
Und
ja,
Ephata,
also das mit den Namen hatten die nicht ganz im Griff damals.
Ja, genau. Nee, also es ist einfach witzig, weil Ephata, jetzt wage ich mich ein bisschen aufs Wasser, aber ich hab das so in Erinnerung, das ist doch dieses aramäische Wort, das Jesus dem taubstummen Mädchen zuspricht, irgendwie öffne dich oder nicht? Ist das nicht dieses?
Ja, ich glaube, das ist das.
Das spricht er ihr irgendwie zu, um dann ihre Ohren wieder zu öffnen. Und, und das ist, ich finde es einfach witzig, wie solche christlichen Bandnamen zustande kommen und wie die teilweise relativ schlecht altern. Das stimmt.
Ja, hey, und wenn ihr mehr wissen wollt zu Albert Frey, den haben wir wirklich in der letzten Folge ganz ausführlich vorgestellt. Das heißt, wir wären jetzt eigentlich frei, mitten ins Wasser zu hüpfen und mit diesem Song anzufangen. Manu, vielleicht mal, wo hast du das Lied zum ersten Mal gehört? Weißt du das noch?
Ganz genau kann ich es nicht terminieren, aber das kommt schon auch aus meiner Jugendzeit. Ich habe da eine Zeit lang in einer sehr charismatisch angehauchten Jugendgruppe teilgenommen, da auch verantwortlich mitgewirkt, und da haben wir das Lied zum Beispiel ganz, ganz oft gesungen und dann natürlich in dieser, wie soll man sagen, sagenumworbenen Bibelschulzeit, die ich im Glaubenszentrum Bad Gandersheim absolviert habe, da gehörte das wirklich so zu den Standards. Da wurde das ganz, ganz oft gesungen. Ich habe das auch erlebt in Konferenzen. Das Lied, muss man auch sagen, das funktioniert auch wirklich so in Anführungs- und Schlusszeichen. Das transportiert atmosphärisch wirklich etwas. Bei großen Konferenzen wurde das angespielt und schon bei den ersten Takten merkte man, wie da die Konferenzbesucher, die Menge irgendwo in Wallung gekommen ist und das mit aus voller Kehle mitgesungen hat. Also das ist schon, wer das mal anhören will, das gibt es auch auf Spotify.
Ein Wort dazu. Ja? Nicht den katholischen Chor hören dazu. Weil das ist dann wirklich so ein krächzendes Lied, wo du denkst, scheiße, da ist wirklich alles ganz dürr und vielleicht schon niedergebrannt. Nicht diese Version wählen. Okay. Also der katholische Chor ist kein guter Interpret für diesen Song.
Okay, gut, dann hast du dich ja schon mehr eingehört als ich. Ich habe mich jetzt gerade erinnert, erstens unsere Hörerinnen und Hörer mal wieder aufmerksam zu machen auf unsere Spotify-Playlist und zweitens habe ich mich daran erinnert, dass ich die aktualisieren sollte. Ich bin nicht mal sicher.
Du solltest sie aktualisieren,
Ob dieses Lied noch nicht drauf ist. Ach, siehst du, das muss ich jetzt noch draufstellen. Und dann versuche ich eben nicht diese Version zu nehmen.
Nein, wirklich nicht diese Version. Sie wird ziemlich weit oben angezeigt, aber das ist ein Irrtum.
Ja, okay, gut.
Manu, du hast gesagt, du kennst das Lied von so Konferenzen und der ganz großen Stimmung und den Volksmassen. Ich kenne es natürlich wieder aus diesen Abendgottesdiensten aus der Kirchgemeinde in Lausen. Und dieses Lied hatte so eine Inszenierung, wo man so ganz leise angefangen hat und dann haben die Leute immer wie lauter gesungen. Und das hat man irgendwie bis ins Koma wiederholt. ich weiß nicht, wie oft das hintereinander gesungen wurde. Aber es hat natürlich eine Kraft, oder? Und gerade wenn das immer lauter wird, das hat wirklich was, das nimmt dich so richtig rein.
Ja, ich witzigerweise kann ich mich erinnern, dass unsere Musiker das Lied ganz gerne gespielt haben, weil es sich wohltuend vom Rest der Viervierteltakt-Lieder abgehoben hat. Es ist nämlich, wenn mich meine bescheidenen Musikkenntnisse nicht verlassen, es ist in Dreivierteltakt geschrieben. Es hat so diesen da, 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 da. Oh Herr, da, 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 da. Und das ist irgendwie, es hat einen anderen Groove und das war sehr erfrischend für all diese Bands, die eigentlich viel mehr drauf hätten als die drei Standardakkorde, die es im Lowpreis gibt. Die haben sich immer gefreut, ach mal wieder was im Dreivierteltakt.
Ja, ich glaube so in der Worship-Szene ist man mit wenig zufrieden, gell?
Das ist jetzt ein bisschen bösartig. Man muss ja sagen, alle Musik, die auf Massentauglichkeit geschrieben wird und auf Mitsingen geschrieben wird, genau, die hat notwendigerweise, wird das irgendwo einfacher, auch ein Stück weit voraussehbar. Das gilt nicht nur für Worship und auch nicht nur für Schlager. Das gilt natürlich auch zum Beispiel für Coldplay oder alles, was stadiontauglich sein soll. Da muss man eigentlich dann zumindest bei den Melodien, die es mitzusingen gilt, muss man halt wirklich runterbrechen, sonst verliert man die Leute. Ja.
Ja, das hast du jetzt schön erklärt, danke.
Ja, ist aber so.
Aber Manu, wir haben uns ja schon ein paar Mal lustig gemacht über diese Wassermetapher, die immer wieder vorkommt bei Worship-Songs. Jetzt hier in diesem Fall, bei diesem Lied hat die ja, ich will jetzt nicht sagen eine Berechtigung, das meine ich eigentlich gar nicht, ob das eine Berechtigung hat oder nicht, sondern das nimmt ja direkt ein biblisches Motiv auf, ist mir aufgefallen, nämlich aus dem Johannesevangelium.
Ja,
Und da ist Jesus ja bei dem Laubhüttenfest dabei. Also zuerst will er da ja nicht hingehen, weil er sich nicht der großen Masse aussetzen will. Seine Zeit ist noch nicht gekommen, er darf noch nicht sterben. Dann geht er doch hin und taucht quasi am Höhepunkt des Festes auf, an diesem letzten Tag. und sagt da, dass diejenigen, die an ihn glauben, von denen wird lebendiges Wasser ausgehen. Also es geht dort nicht darum, dass die lebendiges Wasser empfangen sollen, sondern die selbst spenden quasi lebendiges Wasser.
Ja, es geht eben um beides. Er sagt ja, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Also es geht darum, quasi Jesus stillt den Durst und dann quasi im Sinne einer Überbietungslogik oder im Sinne einer Umkehrung wird dann gesagt, ja, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Ich lese das mal vor im Zusammenhang. Genau. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Und dann heißt es, das ist für unseren Songtext auch noch wichtig, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also der Bezug zum Geist, der ja im Lied auch hergestellt wird, der ist hier auch schon da.
Ja, genau.
Und ich finde, was ich halt faszinierend finde an dieser Stelle, ist diese doppelte Bewegung. Weißt du, dass Jesus ruft die Leute zu sich, um ihren Durst zu stillen, und dann spricht er ihnen zu, aus euch heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja. Das erinnert mich extrem an diese, auch an die Metapher des Lichts. Da sagt Jesus ja auch an einer Stelle, ich bin das Licht der Welt. Und an anderer Stelle kann er dann genau das seinen Jüngern zusprechen und sagen, ihr seid Bergpredigt, oder ihr seid das Licht der Welt. Und so ein bisschen ähnlich sehe ich das hier auch. Also Jesus sagt quasi implizit, ich bin die Quelle lebendigen Wassers und spricht den Leuten zugleich zu, ihr selbst werdet zu einer solchen Quelle.
Ja, genau. Das macht der Songtext ja nicht. Also der Songtext bleibt sehr stark bei dieser Bedürftigkeitshaltung. Also quasi eher eine Reaktion auf den Ruf, kommt her zu mir, die ihr durstig seid, oder?
Ja,
das kommt im Lied ganz stark vor, also oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Und dann auch gerade in der Strophe, oder, das hat ja was sehr Klagendes, Bittendes auch, wenn es heißt, sieh unser dürres Land, hör unser Schreien, nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron, gieß aus in unser Land den Lebensstrom. Also da sind wir ganz stark auf der Seite der Bedürftigkeit, also dessen, was wir brauchen, nicht das, was dann quasi aus dem Glauben heraus entstehen kann oder ausgeht.
Ja, ja, das stimmt. Das ist die Seite, die da betont wird. Das hat auch alttestamentliche Referenzen, dieses lebendige Wasser, das kommt ja auch bei den Propheten immer wieder vor. Das ist ja schon in dieser Vision des messianischen Friedensreiches und so weiter. Da kommt diese Metapher des Wassers oder des lebendigen Wassers auch schon vor. Und wie du sagst, wir können ihn ja dann persönlich fragen, wir haben mit ihm ja noch ein Gespräch vor, mit Albert Frey, welche Bibelstelle ihn da besonders inspiriert hat. Es ist nahe bei Johannes 7, die Stelle, die du vorgelesen hast. Es ist natürlich auch sehr nahe bei Johannes 4, diese Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen, die da Wasser schöpft und Jesus spricht sie an und sagt ihr dann, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du um lebendiges Wasser gebeten. Und da sagt er ja auch so was Ähnliches. Also jeder, der von diesem Wasser des Brunnen trinkt, der wird wieder den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Und dann kommt eben der springende Punkt, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also da ist wieder diese Bewegung, die aber, wie du sagst, in dem Lied von Albert Frey, Ströme des lebendigen Wassers, da wird quasi der erste Teil betont. Gott ist derjenige, der unseren Durst stillt. Und es wird ja noch ausgeweitet. Es ist ja nicht nur individualistisch formuliert, sondern es geht um das dürre Landes. Es ist eigentlich auch ein, man könnte sagen, das Gebet eines Volkes oder so.
Ja, ja. In dieser Johannesstelle, bei Johannes 7, wird ja Bezug genommen auf das Laubhüttenfest. Und die Idee war, dass in diesem Laubhüttenfest die Priester täglich am Teich Wasser schöpfen und das dann zu einem Brandopfer bringen. Das machen die jeden Tag in diesem Fest. Und wahrscheinlich stand das so im Zusammenhang mit der Regenzeit, die nach dem Laubhüttenfest folgen sollte, und war eigentlich eine Bitte um Fruchtbarkeit, um Regen, der Segen bringt im Sinne von die Landwirtschaft kann funktionieren, oder? Geerntet werden. Und das musste immer wieder gemacht werden. Also das war etwas, was sich Jahr für Jahr und aber auch am Fest Tag für Tag wiederholt hat. Und das ist natürlich schon eine Provokation, wenn sich Jesus da hinstellt, also wenn man sich das so vorstellt und sagt, ja, also wisst ihr, bei mir läuft das ein bisschen anders. Das braucht ihr einmal und dann habt ihr lebendiges Wasser und zwar so viel, dass es aus euch herausquillt quasi, oder?
Ja.
Also von dem her finde ich das eigentlich eine geniale Übertragung. Also egal, ob das so passiert ist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Aber sich zu überlegen, dass bei Jesus oder im Glaube an Jesus etwas liegt, was nicht versiegt, was sich ständig aus sich selbst speist. Also quasi so wie ein Perpetuum mobile.
Ja.
Das ist ja schon ein ziemlich starkes Bild.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist vielleicht auch so wirklich so eine Art Kreislauf, der da in Gang gesetzt wird. Menschen, die sich jetzt in meinen Worten wiedergegeben, die sich für die Gegenwart Gottes öffnen und dann in ihnen selbst etwas aufbricht und sie dazu führt, irgendwo ein verändertes Leben zu führen, das dann wieder sich dieser Gegenwart Gottes annähert. Das ist irgendwie so, im besten Sinne zumindest, ist es so ein sich selbst verstärkendes, eine sich selbst verstärkende Bewegung irgendwo, die angesprochen wird. Ja.
Ja, und ich glaube halt, jetzt so in der Zeit, wo man von Landwirtschaft wirklich existenziell abhängig war, also es sind ja heute noch ganz viele Menschen von Landwirtschaft existenziell abhängig, aber wir haben ja selten irgendwie noch eine Vorstellung, ob da jetzt eine Dürre ist oder ob es zu viel Regen gibt oder sowas, das kümmert uns ja kaum in Westeuropa. Aber so in der Zeit, wo du wirklich davon abhängst, ob da geerntet werden kann oder nicht, ist das wahrscheinlich etwas, was ganz tief in den Menschen drin sitzt, das Wetter zu beobachten und zu schauen, ob da Ernte kommt oder nicht. Also etwas, was einen immer wieder beschäftigt. Und da hat das Bild wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Kraft zu sagen, weißt du, bei mir ist das ein für alle Mal und es ist dann gut und du hast es im Überfluss.
Ja.
Das ist schon ein ziemlich krasses Bild.
Ja, das stimmt natürlich, dass die ganze Wassermetaphorik oder Regenmetaphorik auch für eine Agrargesellschaft natürlich sehr viel existenzieller von Bedeutung war, als jetzt für uns ist. Auch wenn ich mich jetzt gerade erinnert habe, im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs, da wurde ja immer wieder von der Kornkammer Europas gesprochen und das sind dann wirklich auch jetzt nicht unbedingt im klimatischen Zusammenhang, aber das sind dann die Sorgen um den Ausfall der Ernte beziehungsweise um den Ausfall der Transportströme und so weiter. Das hat dann sogar die Europäer erreicht, die noch nie einen Bauernhof von innen gesehen haben und sich dann doch angefangen haben, Sorgen zu machen. Was ist denn, wenn so ein Land, das international Menschen mit Weizen mit Korn versorgt hat, wenn so ein Land plötzlich abgeschnitten ist und so. Das hat mich gerade ein bisschen erinnert, weil das für Leute damals natürlich ganz existenziell war, jetzt in Bezug auf den Regen wieder, dass eben dieser Kreislauf im Gang bleibt und nicht...
Ja, voll.
Ja.
Es ist nur, es waren dann eher die Warenströme, die problematisch waren. Und obwohl es natürlich global gesehen immer noch... wirklich ganze Regionen gibt, die von Dürre oder Regen abhängig sind, ist das ja etwas, was uns kaum bewusst ist. Also wir fahren zum Supermarkt und haben dort alles und vielleicht kostet es 20 Rappen mehr oder weniger, aber so wirklich merken tut man das kaum. Und habe so bei mir selbst gemerkt, wenn ich an Ströme, an Wasserströme denke, dann hat das bei mir als erste Assoziation immer eher etwas Bedrohliches. Also so die Aare könnte über die Ufer treten. Oder ich lebe in Bern und da denkst du so, ja, es könnte eine Überschwemmung geben und dann ist das Mathe-Quartier wieder unter Wasser, weißt du, oder sowas.
Ja.
Aber diese Vorstellung von Wasserknappheit, und die gibt's ja, also die gab's ja jetzt diesen Sommer wieder ganz extrem. Also ich war in Italien in den Ferien und da war wirklich Wasserknappheit. In den USA gab's ganze Gebiete, wo Wasser rationiert werden musste, war dann ganz, ganz schwierig für die Promis und reichen Menschen, die ihre Pools nur noch alle drei Tage befüllen durften. Aber so mir persönlich als Bild ist eher die Überschwemmung nahe bei Wasserströmen und nicht die Knappheit, oder?
Ja. Das spiegelt sich aber natürlich im biblischen Gebrauch der Begriffe für Wasser auch wieder. Also Wasser ist ja sehr ambivalent in der Bibel. Wasser gilt ja auch als Quelle der Zerstörung und als Kraft des Chaos, also die ganzen, der Leviathan, der aus dem Wasser kommt, Wasser steht ja für eine Unheilsmacht, auch im Alten Testament, in vielen Psalmen, wurde das eben auch als bedrohlich gesehen, weil man die Macht und die Wucht und die zerstörerische Kraft von Überschwemmungen und so weiter gekannt hat, aber eben gleichzeitig
die Arche-Geschichte, gell? Also, alles Leben ausgelöscht wird, bis auf die paar Tiere und Noahs Familie, oder?
Da spiegelt sich dieses Bewusstsein für die Zerstörungskraft des Wassers, aber dann eben auch im Positiven oder das Bewusstsein, wie angewiesen man auf den Regen ist. Also das ist natürlich was anderes als heute, wenn Regen praktisch äquivalent ist mit Scheißwetter, wo man sagt, oh, jetzt wieder. Also, und früher sind die Leute haben in den Straßen getanzt, wenn wieder Regen fiel, weil man wusste, wie sehr man davon abhängig ist.
Ja.
Und das Lied, um darauf zurückzukommen, das spielt natürlich mit diesen Metaphern, die in biblischen Zeiten vielleicht noch sehr viel stärker mit Leben oder mit Bedeutung gefüllt waren als bei uns jetzt. Da ist ja dann auch vom dürren Land die Rede. Ja. Und das Ganze ist ja immer, ist natürlich metaphorisch gemeint, das dürre Land, das seelisch oder geistlich dürre Land, das uns eben zum Schreien nach Gott bringt. Und dann das Wasser, das vom Thron Gottes ausfließt. Übrigens, das finde ich eine sehr klare Anspielung auf die letzten beiden Kapitel der Bibel auf Offenbarung 21 und 22 dann, der Thron Gottes beschrieben wird, von dem aus dieses Wasser strömt, das dann zur Heilung der Nationen dient, beziehungsweise das dann die Bäume wässert und deren Blätter, die Blätter dieser Bäume dienen zur Heilung der Nationen. Das ist ja so ein Bild, das in der Offenbarung dann vom himmlischen Jerusalem gezeichnet wird. Und da spielen eben diese Wasserströme, die vom Thron Gottes ausgehen, eine entscheidende Rolle. Da finde ich, ist ein klarer Bezug da in unserem Lied.
Ja, ganz eindeutig, weil ich habe mich schon ein bisschen gefragt, woher das jetzt kommt, dass vom Thron Gottes Wasser fließen soll. Das ist ja eine Metapher, ja, ja, die auch ziemlich schräg wirken kann, oder? Also, wenn man sich so Gott mit dem großen weißen Bart auf einem Thron vorstellt und da kommt jetzt Wasser raus, dann denkt man irgendwie eher an Inkontinenz als an etwas Lebensspendendes.
Oh Gott, Stefan.
Da hast du mir jetzt wirklich weitergeholfen mit der Offenbarungsstelle, ja, weil ich hatte das nicht
sehr
präsent.
Gerne. Ja, also vielen sehr Dank. Gerne. Aber, lass uns doch nochmal, ich würde mit dir gerne über dieses Motiv dahinter noch sprechen. Weißt du, diese Sehnsucht nach den Strömen lebendigen Wassers, die da das dürre Land wieder bewässern, das ist ja eigentlich eine Erweckungssehnsucht, die sich an dieser Stelle artikuliert. Und das finde ich auch ein bisschen typisch oder kennzeichnend für die Zeit, aus der das Lied stammt. Also 1995 wurde das verfasst oder veröffentlicht, wenn es mir recht ist. Und so die 90er Jahre, die habe ich natürlich auch ganz entscheidend eben auf dieser Bibelschule in Deutschland erlebt. Aber da habe ich das zumindest so empfunden, dass diese Erweckungssehnsucht in pfingstlich-charismatischen Kreisen vor allem enormes Momentum aufgenommen hat. Man hat gebetet und gefleht, man hat gesungen und gekämpft für Erweckung in Deutschland. Ich habe das wirklich hautnah miterlebt, wie die ganze Bibelschule, an der ich war, die hat sich verstanden eigentlich nur als ein Instrument, um der Erweckung in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Und das wurde jeden Tag thematisiert. Wir sind da, wir singen, wir beten, um in Deutschland diese Erweckung herbeizusingen und herbeizubeten und herbeizukämpfen. Und das ist, finde ich auch, ich spüre das zumindest im Hintergrund dieses Liedes, eben diese Ströme lebendigen Wassers, die das dürre Land durchfluten und dann eben wieder dieses tote Land, diese gottferne Bevölkerung wieder beleben, wieder erwecken.
Ja, aber weißt du, vielleicht war es ja gar nicht nur jetzt, also wenn man es ein bisschen von der einzelnen Bibelschule löst, da weiß ich nicht, wie es war, aber insgesamt war es natürlich schon so eine Stimmung, alles ist möglich. Oder 95, da sind wir 6 Jahre nach dem Fall der Mauer. Und ich meine, das muss eine krasse Zeit gewesen sein. Ich habe das als kleines Kind miterlebt. Aber aus Erzählungen weiß ich, dass niemand damit gerechnet hat, dass die Mauer einfach so fallen wird. Schon gar nicht ohne irgendwie ganz schreckliche Gewalt oder kriegerischen Konflikt oder sowas. Und dann hast du also den Fall der Mauer in Berlin 89. Plötzlich bricht, ich sage das jetzt extra etwas karikierend, plötzlich bricht dieser atheistisch-kommunistische Dämon zusammen, wird ganz klein, verliert seine Bedrohung und vor der Tür steht aber das Millennium, oder? Also das neue Jahrtausend, das anfängt. Und ich glaube so, das zusammengenommen, also so quasi das Ende des großen Konfliktes, des Kalten Krieges, der jederzeit zu einer atomaren Vernichtung der ganzen Menschheit hätte führen können, und das neue Jahrtausend, das anbricht, das könnte schon so ein Umfeld gewesen sein, was da große Hoffnungen auch genährt hat.
Mhm. Ja, also es war auf jeden Fall, so wie ich das in Erinnerung habe, war es schon die Stimmung oder die Erwartung einer Zeitenwende. Es war auch mit Bedrohlichem konnotiert, also du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch noch an die ganze Panikmache wegen Millennium und so, da wird dann alles zusammenbrechen, das gab es ja schon auch. Aber
ich fand das so geil mit dem Inka-Kalender, weißt du das noch?
Ah ja.
Der Inka-Kalender, der irgendwie genau dann aufhört und deswegen haben wirklich Menschen geglaubt, das ist jetzt das Ende der Zeit, weil ja, also der Inka-Kalender geht halt nicht weiter. Das war's dann.
Ja, dabei wahrscheinlich sind denen einfach die Steinplatten ausgegangen irgendwann.
Das wäre ein geiler Moment gewesen, um Immobilien zu kaufen von so Inka-Jüngern. Die hätten sich ja zu Spottpreisen verkauft.
Ja, ja, aber wie sind wir nur da gelandet? Ja, ja eben, es war eine Stimmung, eine Erwartung einer Zeitenwende und, sage ich jetzt mal, geistlich, spirituell gewendet, hat sich das verbunden mit einer Sehnsucht danach, dass Gottes Gegenwart noch einmal so richtig durchbricht und dieses nachchristliche, postchristliche, kirchenferne Europa oder Deutschland noch einmal überschwemmt wird von der Erkenntnis des wahren, lebendigen Gottes. So, das war schon mit Händen zu greifen in der Szene, in der ich mich bewegt habe zumindest. Ja,
ja. Ja, und jetzt so im Rückblick muss man sagen, how little did we know? Also hat alles nicht geklappt, oder?
Nein, also es gab, also so wie man sich das vorgestellt hat, das kann man jetzt nicht schönreden, so ist das nicht eingetroffen. Es gab ganz bestimmt Aufbrüche hier und da, es gab Bewegungen in alle Richtungen, aber es gab eben auch einen ganz, ganz starken Abbruch der Kirchlichkeit und der Glaubens.
Also man wird in 50 Jahren nicht von The Third Great Awakening sprechen und dabei an die 90er und Nullerjahre denken, oder?
Nein. Aber also stimmt, ja. Ich fände es halt ein spannendes Gedankenexperiment, wenn wir uns so fragen würden, von welcher Art der Erweckung würden wir denn träumen? Oder was würden wir uns denn, welche Art der Erweckung würden wir uns wünschen für unser Land oder für Europa? Also man müsste das ein bisschen lösen jetzt vom Phänomen der Erweckungen, wie sie eben in England und in den USA im Zuge dieses Great Awakenings geschehen sind. Die hatten ja ein ganz bestimmtes Gepräge auch. Mhm. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen von diesen Vorstellungen löst und sich fragt, ja, was für eine Art von Erweckung würden wir uns denn wünschen? Weil der Begriff hat ja eine ganz erstaunliche Karriere gemacht. Also heute spricht man ja von Revival in allen möglichen Hinsichten, auch in der Wirtschaft, in der Werbekultur, in der wo auch immer. Man spricht auch von Erweckung, also zumindest sinngemäß in den ganzen Querdenkerkreisen um die Corona-Zeit hat man ja auch diesen Weckruf, wacht auf, ihr Schlafschafe und so. Also das sind ganz, ganz verschiedene Erweckungssehnsüchte im Gange. Ja,
ja, ja. Ja, Erweckung ist, ich versuche mich danach auch gleich darauf einzulassen, ich verspreche es, aber Erweckung ist für mich natürlich ganz generell ein sehr, sehr schwieriges Wort, weil es ja irgendwie suggeriert, dass wir alle noch schlafen.
Ja, klar, sonst funktioniert die Metapher nicht, ja.
Genau, und wenn ich jetzt so ganz spontan sagen sollte, ja, wo verpennen wir es gerade? Dann denke ich schon an solche Dinge wie die Klimaerwärmung. Ja. Das finde ich tatsächlich etwas, wo ich denke, ja, das geschieht vor unseren Augen. Es gibt überall Prophetinnen und Propheten, die Banner hochhalten und das ganz laut rufen. Es liegt quasi auf der Hand, dass da was ist. Ja. Und trotzdem kommt dieser große Turn, der jetzt irgendwie alles umstellt, der sich dieser Sache wirklich stellt, der ist irgendwie nicht sichtbar. Ja. Und der ist auch nicht, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich rechne damit, dass das in den nächsten 5 Jahren passiert, weißt du, irgend sowas. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass wir daran scheitern werden, dass wir so ignorant sind und diese Anpassung, diese Veränderung nicht schaffen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir unsere natürlichen Ressourcen nachhaltig zerstören werden. Und in Deutschland ist es ein großes Thema, gerade in der Parteipolitik drüber zu sprechen, ob es ein Tempolimit auf Autobahnen braucht. Und das ist irgendwie so eine Ungleichzeitigkeit. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir sind so auf eine aktuelle Herausforderung gestoßen, aber machen das so mit einem Mindset der 50er Jahre. Und so, Wenn du mich jetzt fragst, was würde ich mir wünschen, dann wäre es so eine, ich nenne es jetzt so, Erweckung, die irgendwie in eine Richtung geht, dass das, was wir im Moment unter Verzicht oder Freiheitsbeschneidung oder Einschränkung nur immer diskutieren, so als etwas wie eine neue selbstgewählte Freiheit, eine Autonomie im richtigen Sinn erleben und verstehen würden.
Ja, also meine Überlegungen gehen eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe mir so gedacht, die Erweckung, nach der ich mich sehnen würde in unserer Zeit, ist jetzt weniger eine Erweckung aus dieser Welt heraus. Das war ja zumindest ein Aspekt der vergangenen Erweckungsbewegungen gewesen. Man muss da aber auch sagen, die Erweckungen im Zuge dieses Great Awakenings, da wurden ja nachweislich schon in den Erweckungen in England, da wurde zum Beispiel die Zahl der alkoholkranken Menschen und drogensüchtigen Menschen und der Obdachlosen wurde radikal reduziert im Zuge dieser Erweckungen, weil Menschen wirklich Veränderung und Hilfe erfahren haben in den Gemeinden und so weiter. Also das hat wirklich bis hin zu ganz statistisch messbaren sozialen Folgen gehabt. Aber es hatte halt schon immer auch so ein bisschen dieses Flair von wir ziehen uns aus der Welt zurück. Und ich würde mir für heute eine Erweckung auf die Welt hin wünschen. Also eine Erweckung, die jetzt nicht so sehr sich von der Abgrenzung lebt, sondern die sich öffnet für die Gegenwart Gottes in dieser Welt, für die Schönheit, für die Menschenliebe Gottes, die sich an allen möglichen Orten in der Kultur und Gesellschaft zeigt und die dann eben auch, das geht in die Richtung, in der du dich geäußert hast, die dann auch zu einer Bereitschaft führt, für diese Welt und für diese Menschheit Sorge zu tragen, selbst wenn es uns etwas kostet. Weil das ist das, was mich bei mir selbst und auch in dieser Gesellschaft, das mich immer wieder so anödet, wenn ich merke, ich teile die Anliegen, aber sobald es mich irgendetwas kostet, da quasi geht's nach dem Motto Augen zu und durch. Und das, ja. das kannst du ja bis hin ins Abstimmungsverhalten in der Schweiz, genau. Bei allen möglichen Vorlagen kannst du das beobachten. Jeder findet irgendwie Klimaschutz gut und jeder findet Gleichberechtigung gut und so weiter. Und
wenn du eine Vorlage hast, wo es dich was kostet, ja. Oder?
Ja. Wenn es dich irgendwas kostet oder wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass es dich irgendwann mal etwas kosten könnte, dann ist die Rückfallposition ist immer, lass es uns beim Alten bleiben, bin bis jetzt damit gut gefahren. So. Und das und da würde ich auch sagen, da sind wir ja auch irgendwie in einem Zustand der Ignoranz. Da schlafen wir ja irgendwie schon, weißt du?
Ja, weißt du, und ich glaube auch, dass hier der Begriff Gerechtigkeit zu einem ganz schlimmen Wort geworden ist. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wir sollten CO2 einsparen, irgendwie eine Steuer dafür machen, oder? Dann geht sofort die Debatte los, wer dann das bezahlen muss und warum nicht die anderen und warum nicht alle und warum nicht irgendwie proportional zu dem, was sie haben, etc. Wenn du das vorstellen würdest, so in einem Mannschaftssport, nehmen wir mal Fußball, und da würde sich jeder ständig fragen, ob er irgendwie diesen Laufweg noch machen muss, ob er diese Anstrengung unternehmen muss oder ob nicht jemand anders das tun könnte, die würden wirklich untergehen, oder? Und ich glaube, so unser Problem ist, dass ich im Moment nicht ein Bild von Gesellschaft durchgesetzt hat, das sich als Team versteht, das zusammen ein Problem lösen will, sondern eher so als ein Sammelsurium von verschiedenen Interessegruppen, die ihre eigenen Interessen möglichst gut durchsetzen müssen und auf gar keinen Fall so dumm sein sollten, hier mehr zu machen als die anderen oder so. Also da würde ich viel Potenzial sehen. Nur, was man schon sagen muss, diese ganze Johannes 7-Stelle, auf die wir dieses Lied und diesen Text und die Erweckungsidee ja auch zurückgeführt haben, die spielt ja gerade damit, dass dieses Reich nicht von dieser Welt ist. Also Jesus ist ja im Gespräch mit den Pharisäern und das ist wirklich so an Ironie kaum zu überbieten, Johannes 7. Der sagt die ganze Zeit Dinge wie, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ich gehe zum Vater, wo ihr mich nicht finden werdet. Und die Gegner von Jesus werden dann ständig so dargestellt als die größten Dumpfbacken, die sich so ratlos anschauen und sich fragen, hä, was meint er, wo will der hingehen, wo wir ihn nicht finden? Wir finden ihn dann schon. Und ich glaube, so das ist so etwas, was schon auch zu dieser Idee gehört, dass eben dieses Reich nicht einfach von dieser Welt ist. Und meine Frage wäre jetzt, könnte nicht darin, oder meine Vermutung wäre, dass darin eigentlich eine Chance liegen könnte, dass man sagt, es geht jetzt nicht um Sachpolitik. Es geht jetzt mal gar nicht darum, zunächst eine Idee zu haben, what would Jesus do, wenn es ums Klima geht oder um Flugmeilen oder irgendwas. Sondern es geht erstmal darum zu wissen, dass unser Leben aufgehoben ist an einem anderen Ort. Und von diesem Ort her das eigene Leben und die Situation zu denken, in der wir drinstehen, und das würde dann auch heißen, mit einer viel größeren Gelassenheit und Freiheit diesen Herausforderungen und Einschränkungen und allem zu begegnen. Also quasi, wenn du weißt, dass diese Welt und dieses Leben und das, wo du jetzt drin bist und deine Wünsche nicht das Letzte und Größte und Wichtigste sind, dann hast du dazu auch eine gewisse Freiheit. Und ich meine, das Schöne ist ja, wir müssen nicht wie die christlichen Märtyrer uns dann irgendwie in einem römischen Zirkus den Löwen zum Fraß vorwerfen lassen, sondern eigentlich genügt schon, wenn wir mit einem guten Beispiel vorangehen und versuchen, den Planeten nicht ganz kaputt zu machen.
Ja. Ich finde jetzt das Framing noch interessant. Ich habe zuerst ein bisschen gestutzt, weil man natürlich diese Jenseitigkeit des Glaubens oder diese jenseitigen Aspekte des Glaubens auch in eine ganz andere Richtung ziehen kann und gezogen hat. Also weißt du, man könnte auch sagen, ja, wenn das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist und wenn's ja gar nicht um das Diesseits in letzter Konsequenz geht, dann spielt's ja auch keine Rolle, was hier läuft. Und dann brauche ich mich ja eigentlich um die Schöpfung und das Klima gar nicht zu scheren. Weißt du, das könnte ja auch eine Folge sein. Und du hast das jetzt gerade umgedreht und hast gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, so dieses Bewusstsein, das, was wir hier erleben, ist nicht alles, was es gibt. Das kann zwar eine Gelassenheit inspirieren in diesem Leben, aber es kann auch die Bereitschaft inspirieren zu sagen, dann habe ich hier auch nicht immer alles zu verlieren, sondern kann mich investieren, kann auch auf etwas verzichten und so, weil dass diesseits nicht die ganze Rechnung ist, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nein, also genau darum geht's mir. Wenn wir denken, dass ein erfülltes, glückliches Leben, unsere Gesundheit, unser Wohlstand, all dies, wenn das Größte ist, was wir haben im Leben, bis wir eines Tages einfach das Licht ausgeknipst bekommen, wenn das Größte ist, dann werden wir auch bereit sein, dem alles zu opfern. Auch die nachkommenden Generationen werden wir dem opfern, weil wir haben ja nur dieses eine Leben, in dem wir uns verwirklichen können, in dem wir glücklich werden können und danach ist Ende aus. Und da hat Nachhaltigkeit schon auch eine bestimmte Rolle, wenn es um meinen eigenen Garten und die Umgebung geht, in der ich lebe. Aber es ist nicht etwas, was wirklich wichtig ist. Weil wirklich wichtig ist dieses eine Leben, das ich irgendwie mit Erlebnissen und Glück aufzufüllen habe. Ja. Und dem werde ich alles unterordnen. Wenn ich aber sage, nein, mein Leben ist eigentlich nochmal an einem anderen Ort aufgehoben und da ist das Spiel entschieden und da bin ich safe und da brauche ich keine Angst zu haben, etwas zu verpassen. Ja. Dann kann ich eine ganz andere Gelassenheit haben, mit meinem Leben umzugehen und mich selbst als glücklich zu verstehen, gerade indem ich auf Dinge auch verzichten kann.
Ja, genau. Genau. Ja, das finde ich sehr stark, das so zu stricken. Und eben die Jenseitigkeit der Hoffnung oder des Glaubens nicht zu einem Grund werden zu lassen, sich um das Diesseits nicht zu scheren, ja, sondern zu einem Motiv, im Diesseits auch frei zu sein, sich einzusetzen und nicht einfach alles herauspressen zu wollen aus diesen Jahren, die einem hier gegeben sind. So, das,
genau. Ja, ja. Weil ich glaube immer, wir sind dann besonders schlecht oder gefährlich als Menschen, wenn wir denken, dass alles da auf dem Spiel steht. Also wenn du jetzt eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter hast, der sich ganz über seinen Job definiert, dann denkt man zunächst vielleicht, ah, das ist noch cool, aber es geht eh immer schief. Also wenn jemand nicht noch einen Freundeskreis, eine Familie, irgendein Hobby oder irgendwas hat, was ihm daneben ganz wichtig ist, dann ist eins schon sicher, er wird sein Projekt gegen die Wand fahren. Es geht gar nicht anders, weil in diesem Projekt steht alles auf dem Spiel und es kann nie so perfekt sein, wie es soll. Und ich glaube, so, das kann man auch auf ein ganzes Leben übertragen. Also wenn dein Leben alles ist, was du hast, dann wirst du notwendig in deinem Leben verlieren. Also du wirst dieses Leben verlieren, wenn es alles ist, was du hast.
Ja.
Ja. Ich glaube auch, das hat damit zu tun mit diesem Jesuswort, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren, oder?
Ist mir gerade auch in den Sinn gekommen.
Weil das ist letztendlich eine Perspektive, da hast du keine Coolness mehr gegenüber deinem eigenen Leben. Du hast keine Relativität mehr, keine Möglichkeit, das in Beziehung zu setzen mit dem, was wirklich zählt.
Ja, genau. Du hast auch keine Distanz mehr. Du bist dann halt nur
dieses eine
Leben. Ja? Genau. Und das finde ich sehr, sehr stark, sehr hilfreich. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Weg wir jetzt von dem Lied
angekommen sind. Die Frage war, welche Erweckungsbewegung wir uns wünschen würden.
Und
ich hatte eine gewisse Skepsis gegenüber Erweckungsbewegung, weil es heißen würde, wir schlafen. Aber ich glaube, eigentlich müssen wir gar nicht aufwachen, sondern realisieren, dass wir sicher sind, dass unser Leben aufgehoben ist an einem Ort und wir nicht alles kaputt machen müssen, um happy zu sein.
Ja, was ich spannend finde, ist, dass wir jetzt über einen relativ großen Weg, gedanklichen Weg, eigentlich bei einer sehr wörtlichen auch Interpretation dieses Liedes gelandet sind, sie unser dürres Land. Also das hat ja auch mit der drohenden Klimakatastrophe zu tun, dass eben an manchen Orten das Land ausdürrt und an anderen Orten das Land überschwemmt wird.
Und was wären dann Ströme des lebendigen Wassers, die da helfen, oder? Ich glaube, das wäre die Frage. Also wonach sehnt man sich eigentlich, wenn man dieses Lied wirklich singt? Weil ich glaube, es kann halt zwei Dinge heißen. So das eine, und das ist auch im Lied mindestens als Möglichkeit angelegt, ist so quasi auf die starke Hand Gottes zu hoffen, oder? Nur deine starke Hand kann uns befreien. Das könnte man auch so verstehen mit, hey, das geht hier eh alles vor die Hunde, greif mal ein, lieber über Papi Gott, und regle die Dinge, die uns entglitten sind. Das ist auch ein Motiv, das immer wieder vorkommt in der Bibel. Also es ist jetzt nicht völlig absurd. Aber ich glaube, man könnte es auch anders verstehen. Man könnte sagen, hey, mach uns doch zu geistreichen Wesen. Also zu Wesen, die nicht einfach affektiv und aus Angst heraus handeln, sondern wirklich als freie Menschen in dieser Welt, die da vor uns liegt und die wir gestalten können, etwas verändern können, einen Unterschied machen können, etwas zum Guten wenden können. Also die Frage ist, bitte ich in diesem Lied darum, dass ich empowered werde, oder habe ich irgendwie immer noch diese passive Vorstellung, dass ich sowieso nichts tun kann und der liebe Gott wird es dann schon richten?
Ja, ich glaube, für die Fassung des Empowerments spricht auch diese Zeile in Refrain, diese neue, die Kraft des Heiligen Geistes aus. Das ist ja, das erinnert ja auch natürlich an die, an Pfingsten, an diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die ja nie dagewesenen Ermächtigung des Volkes, der Menschen geführt hat. Menschen wurden befreit, begabt, wurden ermächtigt, ermutigt, sich zu äußern, sich zu Menschen zu begeben, ihnen zu helfen, ihnen das Evangelium zu predigen und so weiter. Das ist ja eine, die ganze Pfingst-Story ist ja eine unglaubliche Ermächtigungsgeschichte und das lese ich da schon auch raus.
Ja, genau, und es ist aber auch ein Wunder, dass Menschen etwas hören können, was sie vorher nicht gehört haben. Oder? Also sie hören Fremde in fremden Sprachen sprechen und fragen sich, was da passiert, und Petrus legt das aus und da wird etwas gehört, was vorher nicht da war. Also da kommt auch wirklich etwas Neues auf die Menschen zu. Deswegen, wir können ja jetzt auf diese Zielgerade einbiegen. Das wäre natürlich ein Lied, das wunderbar zu Pfingsten passt, würde ich auch sagen.
Ja, absolut.
Also so
absolut.
Ein richtiges Pfingstlied, oder?
Und würde ich auch sagen, das ist der Anlass, zu dem man dieses Lied wirklich aus voller Kehle singen kann. Ich habe noch eine, wenn ich mich jetzt frage, wo das Lied passt oder so, ich habe noch eher eine seelsorgerliche Anwendung im Kopf, beziehungsweise muss sagen, das Lied hat mich auch immer mal wieder berührt, wenn ich ganz persönlich irgendwo in einer metaphorischen Dürrezeit war, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt irgendwo hat mich das Leben wieder an der Kehle gepackt, jetzt bin ich irgendwie da im Hamsterrad und fühle mich
so morgens um 4:30, wenn der Wecker losgeht, ja.
Du spielst sanft auf die Umstände unserer heutigen Aufnahme an. Ich musste vor 5 Uhr aufstehen, um den Zug zu erreichen und rechtzeitig hier im Zürich im Studio zu sein. Ja, aber ich fühle mich nicht so ausgetrocknet. Es ist eigentlich noch
das
alles im grünen Bereich.
Das freut mich.
Ja, aber gut zu hören. Ich kenne halt Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, jetzt verliere ich dann den letzten Tropfen Lebensenergie oder Lebensfreude und finde das einfach ein starkes Bild, so diese Vorstellung, dass mir von außen irgendwo etwas entgegenkommt, eine Welle der Erfrischung, der Belebung, des neuen Mutes oder so, und in diesem Sinne könnte ich das auch ganz für mich alleine mal wieder singen.
Schön.
Das hat ja auch eben eine seelsorgerliche Bedeutung, auch wenn das Lied durchgängig in der Wir-Form geschrieben ist. Wir haben das ja jetzt auch immer so gedeutet, eben nicht als in erster Linie individualistisches Bekenntnis, sondern als eine Sehnsucht, die sich irgendwo auf die Gemeinde oder sogar auf das Land oder die Bevölkerung als Ganzes bezieht.
Ja, ich glaube auch, dass der Trost, der in diesem Lied liegt, darin besteht, dass man das zusammen singen kann. Also, dass viele Menschen diese Sehnsucht gleichzeitig miteinander zum Ausdruck bringen und so. Es ist auch ein gruppendynamisches Erlebnis, dieses Lied zu singen, glaube ich.
Absolut.
Und je mehr das Singen, desto kräftiger wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wunderbar. Manu, vielleicht sollten wir mal sagen, wie es weitergeht, weil wir sind jetzt so am Ende des neuen Liedguts angekommen. Wir haben eine Spezialfolge in der nächsten Woche mit
Martin Pepper.
Mit Martin Pepper. Und danach steigen wir ins imaginäre Flugzeug und landen in deinem Land, oder? Dann geht's tief in die Worship-Szene rein.
Ja, genau. Also wir sind ja jetzt auch schon eigentlich im Bereich Worship/Lobpreis gelandet, aber ich würde schon sagen, man kann
das steigern, glaube ich.
Ja, oder man kann das ein Stück weit auch nochmal abheben. Es gab dann schon in den ausgehenden 90er Jahren und die anbrechenden Nullerjahre, da sind irgendwie so vor allem amerikanische oder auch australische Hillsong Worship Acts so richtig groß geworden und haben eine Art der populären Worship-Musik geprägt, die dann wirklich auch Hitparaden tauglich war, was man jetzt von den deutschen Lobpreisliedern der 80er, 90er nicht unbedingt sagen konnte. Und da werden wir uns nochmal drei Songs anschauen, die zum Teil Songs, die einfach um die Welt gegangen sind, und dann mindestens einen Song, der mir wirklich sehr gut gefällt, den ich sehr lohnenswert finde, ja.
Wunderbar. Aber nächste Woche geht es jetzt erstmal weiter mit Martin Pepper. Euch allen wünschen wir eine gute Zeit bis dahin, und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört und vielleicht dazwischen eine kurze Nachricht schreibt, wie es euch geht mit diesen Songs, die wir gerade so besprechen. Tschüss zusammen.
Tschüss.